Ihr Lieben, wir sind seit einer ganzen Weile im Epheserbrief unterwegs und da möchte ich auch heute gerne weitergehen und ihr könnt schon mal aufschlagen, das 5. Kapitel, da sind wir jetzt inzwischen angekommen. Ich will einen kurzen Rückblick einsteigen. Paulus schreibt diesen Brief an wahrscheinlich mehrere Gemeinden als eine Art Rundschreiben und unter anderem erinnert er daran, was Christus getan hat. Was er uns geschenkt hat, was wir empfangen haben. Von daher passend auch für einen Dankfest. Und in Kapitel 2 spricht er davon, dass, also Kapitel 1 ist davon die Rede, wie Gott uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus und führt das auf in allen möglichen Details, was er alles getan hat. Und wenn du es nicht mehr so parat hast, lies es ruhig nochmal, lies den ganzen Brief heute nochmal. Es wird dich ins Danken bringen. Kapitel 2 geht es dann mit einem ziemlichen Einschnitt weiter. Da spricht er davon, dass, sagt er, und ihr wart tot. Ihr wart, und dann bezieht er sich selber auch mit ein, wir waren tot in unseren Sünden, die uns von Gott getrennt haben. Das ist der geistliche Zustand von Menschen, die quickelebendig rumlaufen äußerlich, aber ohne diese Verbindung zu Christus sind. Er sagt, ihr wart tot, aber ja, diejenigen, die jetzt zu Jesus gehören, ihr seid mit Christus lebendig gemacht worden. Und ihr habt neues Leben empfangen. Ihr lebt dieses neue Leben in Gemeinschaft, da geht es dann ganz stark auch im 3. Kapitel drum, dass wir ein Leib sind, dass wir eine Familie sind aus vielen Völkern, da haben wir ausführlich drüber gesprochen. Und Kapitel 4 geht es dann weiter, wie leben wir denn dieses neue Leben? In Einheit miteinander, aber auch in diesem Neuen. Er sagt ja, das, was noch alt ist, das sollt ihr ablegen. Und das Neue sollt ihr anziehen, so wie ein neues, wie neue Kleidung. Und nicht nach dem Motto, damit es dann neu wird, sondern weil ihr neu geworden seid. Das ist immer wieder die Logik. Ja, er hat euch neues Leben geschenkt, das ist geschehen. Und jetzt, das ist aber nicht automatisch, dann okay, ich bin irgendwie so verwandelt auf einmal, sondern dann geh jetzt auch die Schritte. Also, das ist gestern gesagt, vielleicht kennst du das auch, wenn du umziehst, vielleicht in ein größeres Studentenzimmer oder in eine größere Wohnung, du nimmst deine Möbel mit, wenn man sich nicht gleich komplett neu einrichten kann. Und vielleicht bin ich da einfach ein bisschen unkreativ, aber ich habe meistens dann die Möbel wieder genauso hingestellt wie im alten Zimmer. Ja, also Schrank rechts, Bett links, Schreibtisch geradeaus oder so. So wahnsinnig viel, im Studentenzimmer hat man jetzt nicht so wahnsinnig viel Variationsmöglichkeiten, aber und manchmal, vielleicht ist das Zimmer viel größer, du hättest ganz andere Möglichkeiten, dich einzurichten sozusagen, aber du bist da so drin gewöhnt und lebst eigentlich so weiter, als wärst du noch im Alten. Das ist ein bisschen mangelhaftes Bild vielleicht, aber es beschreibt vielleicht das. Ja, du hast jetzt was Neues empfangen, jetzt lebe auch darin. Wie sieht das dann aus? Paulus beschreibt das am Ende von Kapitel 4, da haben wir letzte Woche drüber geredet, ziemlich detailreich, was das für unser Umgang miteinander, Umgang mit Geld, Umgang mit der Wahrheit und so weiter bedeuten kann. Und auch das lohnt sich nochmal nachzulesen. Und in der Summe habe ich aber gesagt, auf die Frage, wie sieht denn dieses neue Leben jetzt aus? War meine Antwort, wenn ihr euch erinnert, das neue Leben sieht aus wie Jesus. Das neue Leben sieht aus wie Jesus. Jesus selbst kommt um in dir zu wohnen. Und er will deinen Charakter prägen, er will auch dein Verhalten prägen. Und das ist nicht eine Latte, die er dir zeigt, die so wahnsinnig hoch hängt und sagt, so jetzt spring mal, viel Glück, sondern er sagt, ich bin jetzt in dir mit diesem neuen Leben. Und je mehr du in dieses neue Leben reinkommst, desto mehr wirst du Jesus ähnlich. Und jetzt legt Paulus noch eine Schippe drauf, am Anfang von Kapitel 5, und da sind wir jetzt, und ich lese die ersten beiden Verse von Epheser 5. Da schreibt der Apostel, seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Opfergabe und Schlachtopfer Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Ich lese es nochmal. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat als Opfergabe und Schlachtopfer, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Amen. Also, wie sieht das neue Leben aus? Ich hatte gesagt, wie Jesus. Jetzt geht Paulus einen Schritt weiter und sagt, werdet Nachahmer Gottes. Imitiert Gott. Seid so wie Gott. Und wenn dich das nicht irgendwie ein bisschen unruhig macht, dann, ich weiß nicht, wollte nicht sagen, gehst du schon so lange in die Kirche, aber dann nimm mal einen Schritt zurück und guck diese Aussage nochmal an. Ja, das ist eigentlich Wahnsinn. Wir gewöhnen uns vielleicht so langsam an den Gedanken, dass dieser allmächtige, ewige, herrliche, heilige Gott überhaupt mit uns was zu tun haben will. Ich erinnere mich an ein Gespräch, was ich auf einer Party mal hatte vor Jahren, wo jemand sagte, ja, also wenn es überhaupt einen Gott gibt, dann interessiert der sich so sehr, wie sich ein Mensch für eine Amöbe interessiert oder so. So, aus rein menschlich gedacht fand ich das eine sehr plausible Haltung, ne? Die größte Kraft des Universums und dann ich. So, ja. aber er will nicht nur was mit mir zu tun haben, sondern er sagt mir jetzt, mach das mal so wie ich. Werd mal mehr so wie ich. Und ja, muss man irgendwie ein paar Mal hingucken, hinhören. Entschuldigung Gott, ich hatte gerade, glaube ich, falsch gehört. Ich hätte dich gehört zu sagen, werde so wie ich. Kann ja wohl nicht sein. Das ist auch nichts, was Paulus sonst so sagt. Also er redet oft davon, dass wir ihn nachahmen sollen. Da bin ich als Leiter schon herausgefordert. Mit so einem Statement, so werde so wie ich. Da denke ich so, will ich das wirklich? Ne? Folgt mir nach, wie ich dem Vorbild von Christus nachfolge. Das ist das, was er dann häufig sagt. Finden wir im 1. Korintherbrief, im 1. Thessalonicher Brief. Oder er nimmt die Gemeinden in Judäa und sagt, werdet ihre Nachahmer. Ja, die sind treu, die bleiben an Jesus dran und darin seid ihre Nachahmer. Oder seit denen, das ist im Hebräerbrief, glaube ich, Hebräer 6, nicht Paulus, vermutlich, werdet die Nachahmer von denen, die an der Verheißung festgehalten haben. Da ist dann Abraham gemeint und andere. Aber werdet Gottes Nachahmer, das ist schon eine Spur härter irgendwie. Und er gibt gleich einen Hinweis im nächsten Halbsatz, wie das denn sein kann. Seid nun Nachahmer Gottes, Als geliebte Kinder. Wir sind zunächst mal geliebt von ihm, da habe ich schon ganz kurz drauf hingedeutet. Werden wir gleich noch mehr dazu sagen. Aber wir sind auch seine Kinder. Und das ist nicht einfach nur so sprichwörtlich, ne? Ach du, so wie... Ich hatte so eine Sportlehrerin, die, ach Kinderchen, was gibt es denn heute oder so, benehmt euch mal. Nicht so, sondern wir sind tatsächlich seine Kinder, wenn wir zu Christus gehören. Angenommene Kinder, aber auch gezeugte, geborene Kinder. Petrus sagt in 1. Petrus 1, 23, wiedergeboren, nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem Samen. Also das ist, tatsächlich, da steht das griechische Wort Sperma, da ist eine Parallele gezogen zu dem biologischen Vorgang. Und damit ist gesagt, Gott hat sein Leben in dich hineingelegt, wenn du zu ihm gehörst. Das heißt, es geht hier nicht um ein unerreichbares Ideal. Also nee, wir sollten alle viel mehr sein wie Gott. Das ist so, ja. Sondern es geht um eine Familienähnlichkeit. Ihr seid tatsächlich seine Kinder. Jetzt lebt das auch. Also wie in so einem Märchen, wo einer entdeckt, dass er in Wirklichkeit der Prinz ist und der Sohn vom König. Da ist ein edles königliches Blut. Das ist jetzt so, wir feiern 30 Jahre Freiheit und Einheit und Demokratie. Dann komme ich mit so einem feudalen Bild, aber ihr versteht das, ne? Sagt, da ist mehr in dir. Da ist doch eine andere Berufung in dir, als nur Bauernjunge zu sein. Das sage ich an Erntedank auch noch. Also alles falsch heute. Aber ihr versteht das Bild. Ja? Da ist eine Berufung, die Gott reingelegt hat. Er hat sein eigenes Leben in dich reingelegt. Du sollst so viel mehr sein. Und deshalb kann er dann sagen, werde mein Nachahmer. Weil ja mein Leben in dir ist. Weil ja mein Sohn Jesus Christus in dir wohnt, weil ja mein Heiliger Geist in dir wirkt. Nur deshalb macht so eine Aussage Sinn. Sonst wäre das absurd. Und wir gehen damit zurück zu dem, was Gott ursprünglich vorgehabt hat. Ich habe das neulich schon mal gesagt, so wie so ein Factory Reset, ja? Also auf Werkseinstellungen zurückstellen. Kennt ihr von irgendwelchen Geräten. Das heißt, wenn du irgendwelches komisches Zeug auf deinem Computer installiert hast, was da dem Computer gar nicht gut tut, dann ist irgendwann die letzte Hilfe, da gibt es einen kleinen Knopf irgendwo an der Seite und dann ist alles wieder so, wie es mal war. Und der ganze Mist ist weg. Das ist so die Idee. Gott hat dich geschaffen als sein Ebenbild. Lass uns Menschen machen, hat Gott gesagt, der dreieinige Gott, ein Bild, das uns gleich sei. Und dann geht es bergab mit diesen Menschen. Und manche haben dann gesagt, ja, dann haben wir auch diese Ebenbildlichkeit mit Gott verloren. Das steht da aber nirgends. Also fühlt sich oft so an. Und manchmal ist es schwer zu sehen, ja, weil das so zugekleistert ist mit Schlamm und mit allem Möglichen. Also wie ein Spiegel, der zerbrochen ist und du dein wunderbares symmetrisches Antlitz irgendwie so ein bisschen komisch jetzt siehst da in diesem Spiegel. Ja? Aber wir hören nicht auf, Ebenbilder Gottes zu sein. Bei Noah heißt es dann, ja, wird dann nochmal, werden einige Gebote gegeben nach der Sintflut. Ja, da ist die Menschheit schon ziemlich am Tiefpunkt und fast ausgelöscht. Und dann wird das menschliche Leben unter einen besonderen Schutz gestellt, dass man nicht andere Menschen ermorden soll, denn sie sind im Bilde Gottes geschaffen. Diese abgefallenen, sündigen Menschen. Aber was Jesus dann tut, da wo er in dir einzieht, ist, dass er dieses Ebenbild Gottes wiederherstellt. Und das ist ein Prozess, das ist nicht einfach, also du bist jetzt sein Kind, aber die Wiederherstellung, das ist der Weg, auf dem du mit ihm bist. Ja? Also er hat dir neues Leben gegeben und er sagt jetzt, ja, lebe als Nachahmer Gottes. Als sein Ebenbild, als sein geliebtes Kind. Okay, aber was heißt das jetzt praktisch? Gott nachahmen. Also soll ich jetzt allmächtig sein, die Welt schaffen, die Menschheit erlösen oder so? Nee, der Job ist tatsächlich besetzt, ja, Gott sei Dank, bist du das nicht und ich auch nicht. Das Schöpferische, das hat Gott auch in uns hineingelegt, will ich gleich ein bisschen korrigieren. Aber eben nicht aus dem Nichts ein Universum erschaffen. Das müssen wir nicht machen, sollen wir nicht. Aber kreativ sein in Gottes Spur schon. Es gibt eine ganz hilfreiche Unterscheidung, die vielleicht ein bisschen akademisch ist, aber die ich doch nützlich finde, vor allem aus der kalvinistischen Theologie. Wenn man sich die Eigenschaften Gottes anschaut, wir hatten im Frühjahr im Gemeindetraining da schon mal uns damit beschäftigt, dass gesagt wird, es gibt, gar nicht so leicht auf Deutsch wiederzugeben, es gibt kommunizierbare und nicht kommunizierbare Eigenschaften Gottes. Jetzt kommunizierbar nicht im Sinne von, ich kann drüber reden, sondern im Sinne von, Gott kann die mit uns teilen. Ja? Es gibt Eigenschaften Gottes, die sind exklusiv. Die hat nur er. So, im Allgemeinen würde ich sagen, alles, was mit All anfängt, allwissend, allmächtig, allgegenwärtig. Es gibt so ein paar Leute, die würde ich jetzt, christliche Leiter, wo ich denke, die flitzen überall in der Weltgeschichte rum, aber Allgegenwart kriegen sie auch nicht hin. Und sollen wir eben auch nicht versuchen. Und Allmacht, das geht schief. Also das sind Eigenschaften, die hat nur Gott. Und das ist auch gut so. Und unsere Reaktion darauf ist nicht, will ich auch, sondern unsere Reaktion darauf ist, dass wir auf die Knie fallen, dass wir staunen, dass wir ihn anbeten, für das er so wunderbar ist. Und niemand ist wie du. Man sagen, wir singen niemand, keiner ist wie du und werdet Nachahmer Gottes. Wie passt das zusammen? Also er ist unerreicht erstens und eben, es gibt Eigenschaften, die hat nur er. Und dann gibt es die anderen, diese sogenannten kommunizierbaren Eigenschaften. Das sind die, die er mit uns teilen will. Gott ist heilig. Und dann sagt 3. Mose 19, Vers 2, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Also, wir werden da nie ebenbürtig sein, ja, auf genauso heilig wie Gott. Das ist nicht das. Aber wir sollen, so wie er heilig ist, sollen wir auch heilig sein. Versteht ihr den Unterschied? Gott ist gerecht und er liebt Gerechtigkeit. Und wir sollen Gerechtigkeit lieben. Ganz praktisch, wenn wir über Freiheit, über Einheit und sowas reden, da geht es auch um Gerechtigkeit. Dass es eben nicht in Gottes Wille ist, wenn Menschen unterdrückt werden. Wenn Menschen an Grenzzäunen verrecken. Gott ist ein Gott, der Gerechtigkeit liebt. Und dann sollen wir darin ihm ähnlich werden. Wir sagen, naja, der hat ja mich befreit, jetzt das reicht ja und die anderen sollen irgendwo bleiben. Gott ist weise und er will seine Weisheit mit uns teilen. Deshalb gibt es die sogenannte Weisheitsliteratur in der Bibel. Wer ist weise und versteht dies, wird dann gefragt. Gott kommt uns in Christus entgegen als der, der sich nicht dienen lässt, sondern der dient. Und wir sind nicht in der Position, dass wir sagen, ach ja prima, Jesus dient uns und wir legen die Füße hoch. Also wir dürfen uns und wir sollen uns bedienen lassen, in diesem Sinne beschenken lassen von ihm. Nicht sagen, ach nee, das mache ich lieber selber, meine Sünden wegwaschen oder so. Nein, nimm das an, was er für dich hat. Aber dann geh los und tue desgleichen. Ja, in Johannes 13 gibt es diese berühmte Szene, wo Jesus seinen Jüngern die Füße wäscht. Und es ist eben beides. Es ist, Jesus zeigt, wer er ist, wie er ist, was er ist eigentlich noch eine Vorbereitung für die Reinigung, die er noch bewirken wird am Kreuz. In diesem Sinne ist es einmalig. Und dann sagt er aber auch, ich habe euch ein Beispiel gegeben. So wie ich euch die Füße gewaschen habe, so sollt ihr auch einander die Köpfe, nein, die Füße waschen, ja? Also, wir werden wie er. Und zusammengefasst, 1. Johannes 4, wäre eine eigene Predigtreihe. Gott ist die Liebe. Das wird über keine andere Eigenschaft Gottes gesagt. Gott ist manchmal zornig, aber nirgendwo steht, Gott ist Zorn. Ja, aber Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Ihr Lieben, lasst uns lieben, denn Gott hat uns zuerst geliebt. Immer wieder. Wir haben ein neues Gebot, gebe ich euch, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird alle Welt erkennen, dass ihr mein Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Also werden wie er, Nachahmer Gottes sein, darin, dass wir lieben. Und das ist übrigens auch hier der direkte Zusammenhang. Ich mache hier so die großen Ritt von der Schöpfung bis 1. Johannesbrief oder Hebräerbrief, aber man kann auch einfach mal einen Vers zurückschauen. Also so, seid nun Nachahmer Gottes, ja, da ist irgendwo ein Verweis zurück. Vers 32 in Kapitel 4, direkt davor. Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Seid nun Nachahmer Gottes. Ja, wenn du die beiden Verse zusammennimmst, so muss man gar nicht so lange rätseln, was jetzt hier eigentlich gemeint sein könnte. Habe ich ja Allmachtsfantasien. Quatsch. Gott hat euch vergeben, so vergebt auch ihr. Seid seine Nachahmer. Also ich sage es mal so, manchmal sind wir uns ja irgendwie zu fein, um jemandem zu vergeben. Also ich hätte ja sowas ja nicht gemacht, aber was der sich da also manche Sachen, die kann ich ja vergeben, so, also da, wo ich das auch schon gemacht habe, ganz oft oder so, aber da habe ich überhaupt gar kein Verständnis für, wie einer sowas machen kann und sowas nennt sich Christ und so weiter. Sagen wir vielleicht nicht so, aber denken wir dann. Und die Logik hier, wenn Gott uns vergibt, Also wenn irgendjemand einen Anspruch hätte auf so eine Haltung, sag mal, was habt ihr eigentlich für Probleme da unten, dann wäre das Gott. Und er sagt, ich vergebe. Er hängt in Christus am Kreuz und sagt, Vater, vergib ihn. Denen, die ihm gerade noch ins Gesicht gespuckt haben, die ihn immer noch in Echtzeit verspotten, die ihm keine Anzeichen zeigen, dass sie irgendwas einsehen und bereuen. Vater, vergib. Und wir sagen dann, naja, ich will aber erst mal sehen, dass der sich geändert hat, bevor ich dem vergebe. Ja, also guck mal so, wo du stehst. Ganz einfache Frage. Ich bin gar nicht besonders geistreich heute. Das ist gar nicht mein Anspruch. Du bist geliebt. Was Besseres habe ich euch nicht zu sagen. Und jetzt bist du eingeladen, so zu lieben. Lässt du dich leiten von dieser Liebe? Oder sind andere Dinge, die dich leiten in der Begegnung mit anderen? Ängste, das Gefühl, dass du deinen Status wahren musst, alte Verletzungen. Setz die Liste fort oder lass es. Aber er will diese Liebe in dir zur Frucht bringen. Er hat dir vergeben. Und er vergibt dir übrigens immer wieder neu. Wenn du wiederkommst und sagst, oh, mir ist es echt zu peinlich, jetzt nochmal mit dem gleichen Scheiß anzukommen. Und Gott sagt, schön, dass du da bist. Gib mir das mal. Und lebst du in so einer Vergebung anderen gegenüber? Ich kenne diesen Drang, ja, ich will dem gleich vergeben, aber vorher muss ich dem aber noch mal eine Retourkutsche geben. Und ich habe noch so einen geistreichen Spruch auf den Lippen, der muss jetzt aber vorher noch an den Mann gebracht werden. Nee, wenn Jesus so mit uns umgehen würde, da wären wir nur ein Häufchen Asche. So wie er euch vergeben hat, so vergebt. Der zweite Vers hier ist dann nicht mehr überraschend und da kommt, ja, es geht einfach nur noch mal tiefer. Wandelt in der Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Opfergabe und Schlachtopfer Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Also wir sind Empfänger seiner Liebe. Gott ist der Ursprung der Liebe in Christus. Er ist die Kraftquelle für unsere Liebe. Nochmal, er sagt nicht so, ich habe jetzt ein moralisches Ideal gemalt, so sieht ein perfekter Mensch aus. Viel Glück. Nein, sondern er überschüttet uns mit Liebe und sagt, übrigens, davon könntest du jetzt auch nochmal was weitergeben. Aber ein Gedanke, den will ich hier noch mit euch teilen, ist, dann bin ich auch gleich durch, Gott ist auch der Maßstab der Liebe. Also du kannst nicht dir irgendeine Idee davon ausdenken oder aus der Kultur oder aus der Philosophie oder aus Hollywood oder egal, dir irgendeine Idee von Liebe zurechtzimmern, was Liebe sein müsste und das dann nehmen und daran dann Gott messen. Kennt ihr das? Also ein Gott der Liebe würde doch sowas nicht tun. Also dann, wenn wir über die Hölle diskutieren oder über irgendwelche harten Wege, die Gott manchmal uns gehen lässt oder so, sag ich, nee, aber wenn Gott Liebe ist, dann macht er doch sowas nicht. Und da gehst du nicht zu Gott, um zu lernen, was Liebe ist, sondern du glaubst, du wüsstest es schon und legst diesen Maßstab dann an Gott. Aber da vertauschen wir unsere Rollen. Gott ist der Maßstab, an dem wir uns messen lassen müssen. Und kleiner Tipp, da sehen wir meistens dann gar nicht so wahnsinnig gut aus im Direktvergleich. Nicht ich komme mit meinen Ideen von Liebe. Ja, wie kann das denn Sünde sein? Ein Gott der Liebe kann doch dagegen nichts haben. Mein Jesus hat da nichts gegen. Da sage ich, okay, interessant, wer ist das? Der Sohn Jesu, der Sohn des himmlischen Vaters hat da relativ klare Sichtweisen. Und Liebe heißt eben nicht, ich finde alles dufte, was du machst oder ist mir alles egal, sondern Liebe heißt gerade, ich gucke doch nicht zu, wie du mit Vollgas gegen die Wand rennst. Sondern vielleicht grätsche ich da sogar ein bisschen unsanft rein, um dich vor dem Abgrund fernzuhalten, gerade weil ich dich liebe. Und eben nicht, weil ich ja selber Recht haben will, da ist wieder er der Maßstab. Ja? Wir messen uns an seiner Liebe. Und seine Liebe ist eine Liebe, die eben nicht sagt, naja, alles prima, sondern seine Liebe ist eine Liebe, die erstmal hart ist, weil sie zum Beispiel sagt, du, deine Sünde bringt dich um. Und weißt du was, sie bringt mich auch um, weil ich dafür ans Kreuz gehe. Das klingt nicht so gut, wenn wir gerade noch diskutieren wollen, ob das denn überhaupt Sünde ist und ob Sünde nicht sowieso ein veraltetes Konzept ist. Und Jesus sagt, naja, während du weiter diskutierst, gehe ich schon mal ans Kreuz. Aber er macht es. Und er macht es nicht, um dir irgendwas zu beweisen, damit du dich hinterher mies fühlst, dass der schon wieder recht hat. Sondern er macht es, weil er dich so sehr liebt. Weil er dich in Ewigkeit bei sich haben will. Weil er in dieser Gemeinschaft mit dir und übrigens noch mit ganz vielen anderen Leuten, die du überhaupt nicht magst, die will er nämlich auch noch dabei haben. Ja, den Nachbarn da im Apartment nebenan. Und den Typen in deinem Seminar, der immer so viel redet. Und so viele andere Menschen, die will er auch noch nach Hause lieben. Und er lädt dich ein, in dieser Liebe mit ihm unterwegs zu sein. Sie zu empfangen. Wir sind immer wieder zuallererst Empfänger dieser Liebe. Wir kommen nie an den Punkt, wo er sagt, naja, jetzt hast du ja wirklich genug gekriegt, jetzt gibt es nichts mehr. Jetzt musst du erstmal wieder 10 andere Leute lieben, bevor ich dich mal wieder liebe. Es fließt. Ja? Und du kannst empfangen und dann lass diese Liebe doch weiter fließen. Gib sie weiter. Und das ist ein Weg der Hingabe, das ist ein Weg, der Opfer beinhaltet. Da, wo ich dann eben was nicht habe, sei es Zeit oder Komfort oder Geld oder vielleicht Sicherheit, weil ich ja riskante Wege gehe. Wir haben Leute hier, die sich von Gott senden lassen in die verschiedensten Teile dieser Welt, wo man vielleicht nicht im Urlaub hinfahren würde unbedingt. Er sagt, aber die Liebe Christi drängt uns, sagt Paulus. Und lass dich doch nicht drängen von irgendwelchen anderen Dingen, aber lass dich antreiben von dieser Liebe. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Opfergabe und Schlachtopfer Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Also wir sind Empfänger. Wir sind geliebte Kinder. Oder können es werden, wenn wir Jesus annehmen. Christus hat uns geliebt. Er hat sich für uns, für dich dahingegeben. Er ist das einmalige Opfer geworden, damit du Leben bei Gott haben kannst. Das darfst du empfangen. Das darfst du heute neu empfangen. Und dann ruft er dich auf den gleichen Weg. Wir feiern Erntedank. Wir feiern, was wir empfangen haben. Aber wir haben es empfangen, damit wir weitergeben. Jesus, wir danken dir für deine Liebe. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns geliebt hast, dass nichts Liebenswertes, Liebenswürdiges an uns war, in unseren Augen. Du liebst uns nach Hause, in dein Vaterhaus. Und du rüstest uns aus, dass wir Boten der Liebe sind, dass wir Menschen des Friedens sind, Menschen der Versöhnung, dass wir deine Liebe in diese Welt tragen, die nichts dringender braucht. Herr, wir geben dir alle Ehre. Leite du uns auf diesem Weg. Amen.